Möchten Sie es fertigstellen, Captain?
Ich weiß nicht wie.
Das ist nicht wahr, Sir.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von La Casa de Geek. Diesmal geht es um die Serie Star Trek Picard. Ich habe mir wieder ein paar Gäste eingeladen. Das ist einmal der Patrick.
Hallo Patrick.
Und einmal der Andreas.
Hallo.
Hi Andreas. So, Star Trek Picard. Also ich persönlich hatte sehr hohe Erwartungen und habe mich auch sehr gefreut, so endlich wieder Jean-Luc Picard in seiner angestammten Rolle. Erstmal, wie ist euer Gesamteindruck so ganz kurz von der Serie?
Durchwachsen.
Also wenn ich jetzt wirklich, natürlich mit Einbeziehung, dass ich jetzt die finale Folge frisch gesehen habe, muss ich fast sagen, katastrophal. Also wirklich, also es ist ganz schön heftig bei mir gewesen. Also ich habe das alles gesehen und es ist ja auch, was das alles soll. Ich meine, im Endeffekt fragt man sich jetzt schon, wozu ist denn das jetzt alles passiert eigentlich? Was ist denn jetzt das... Also was ist denn jetzt das Ergebnis der Serie? Also ihr wisst ja, was ich meine. So,
ja.
Man kann das gar nicht so richtig fassen. So. Also, und dann auch noch dieses wirklich, was da am Ende passiert. Also wir werden darüber noch reden. Also gerade eben, ja. Ich meine natürlich, wenn ich jetzt wirklich nur die letzte Folge mit einbeziehe, bin ich sehr vor den Kopf gestoßen. Es gibt auch noch viele, man muss sagen, gute Sachen, die man benennen kann, aber ich meine, sie fängt einigermaßen okay an, die Serie, aber wirklich, also diese letzte Folge hat nochmal so richtig, man kann sagen, mir in die Fresse gehauen, also anders kann man es nicht ausdrücken. Das ist schon, es ist heftig, es ist ganz schön heftig gewesen.
Ja, ich kann euch beiden nur zustimmen, also ich fand die erste Folge okay. Und danach hat die Serie immer wieder abgebaut. So. Und dann gab es so ein Auf in Folge 6 oder 7, weiß ich jetzt nicht genau. Und dann wieder ein Down. Aber jetzt erstmal zur Rückkehr von Patrick Stewart. Wie hat euch denn Patrick Stewart in der Rolle des Jean-Luc Picard gefallen?
Wer fängt an?
Du.
Okay.
Ich würde dir erstmal einen Vortritt lassen.
Ich fand's schön, ihn mal so ein bisschen gebrochen und emotional zu sehen. Also mir hat es am Anfang richtig Spaß gemacht. So die ersten 2 bis 3 Folgen habe ich mir auch angeredet, ja komm, das Tempo gibt sich noch. Das ist ein 80-jähriger oder 70-jähriger alter Mann, dem da die große Action abzukaufen, das wäre jetzt eh nicht drin. Aber als es dann nach Folge 4 oder 5 immer noch so vor sich hingependelt ist, war ich dann schon so, ja, oh, verdammt. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Aber ich fand die erste Folge noch richtig gut. Das war wirklich so ein schöner Hybrid aus Discovery und The Next Generation. Ohne, dass man zu sehr gewollt auf Neuankömmlinge, Wiedergänger setzt.
Ja, also, ja, was soll man dazu sagen jetzt? Ich meine, es wird alles wirklich so ein bisschen durch, vor allem das Finale, aber generell auch durch die späteren Folgen überschattet. Wie du richtig sagst, bei mir war es genauso. Ich fand die erste Folge, da hat er wirklich einen guten Job gemacht. Was bei der Figur oder dem Charakter nicht besonders viel oder was sehr negativ war, dass er halt so wirklich sehr ineffektiv war, dass er wirklich immer auch von jedem anderen Charakter da irgendwas vorgeworfen bekommt und sich rechtfertigen muss für alles Mögliche und 1000 Entschuldigungen ausspricht die ganze Zeit. Das fand ich irgendwann sehr anstrengend, muss ich sagen. Und das auch, das ist generell vielleicht auch ein Problem von der Serie, dass so wenig auf den Serien oder generell auf die TNG-Serie Rückbezug genommen wurde. Bis auf ein paar Ausnahmen ist ja da fast nichts gewesen. Zum Beispiel, dass jetzt das ist, fand ich sehr komisch, dass dieser der Doktor, mit dem er spricht, dass das zum Beispiel der von der Stargazer war und nicht Beverly. Weil wir als Zuschauer kennen diesen Doktor von der Stargazer nicht. Der ist nämlich, da bin ich mir relativ sicher, nicht in TNG aufgetaucht. Das war ein guter Schauspieler natürlich. Und du hattest da ein gutes, schönes Spiel zwischen Patrick Stewart und dem Schauspieler. Aber du hattest dann dadurch, dass so wenig Elemente von TNG da waren, finde ich, bis auf so ein paar Ausnahmen, dass er jetzt seinen Hund Number One nimmt, in dieser frühen Phase der Serie, sage ich mal, war es schwer, so eine richtige, ich meine, klar, jeder freut sich, wenn er Patrick Stewart sieht, aber ich fand es jetzt unterm Strich jetzt, er ist dann halt doch oftmals nur dieser alte Mann gewesen, der jetzt halt, wie ich schon gesagt hatte, sich immer noch für irgendwas rechtfertigen musste und von einer Entschuldigung in die nächste gestolpert ist. Und was ich auch schlimm fand, dass er teilweise in solche Action-Szenen auch verwickelt wurde. Da gab es ja dann auch diese, wo ich mich freue, dass sie daraus keinen Kampf gemacht haben, aber da gab es ja dann auch diese Schwertkampfszene, was halt auch komisch ist, doch eine komische Situation für Picard, dass er da reinkommt so. Und auch aus einem komischen Grund. Also, ich weiß nicht.
Ja, also ich muss sagen, ich war eher enttäuscht von der Leistung von Patrick Stewart. Ich hätte mir mehr versprochen. Vor allem war ich ja damals auch bei der Premiere in Berlin und habe sogar mit ihm sprechen können. Und da meint er, er war so begeistert von diesem Skript. Und da frage ich mich jetzt nach diesen 10 Folgen, was ihn an diesem Skript bitte schön begeistert hat.
Genau, das hatte ich mal, ich hatte jetzt so einen Englischkurs gemacht und da hatte ich dann auch mit meinem Lehrer über die Serie gesprochen und ich hatte halt auch im Prinzip meinen Unmut bekundet und er hatte die Serie jetzt noch nicht gesehen, weil er halt auch erstmal warten wollte, bis alle Folgen rauskamen und ich hatte auch gesagt, ich kann mir eigentlich nur erklären, dass er das angenommen hat, weil er jetzt vielleicht noch irgendwie Geld haben wollte, so böse das auch klingt. Und er hat aber auch gemeint, weil er scheinbar auch Interviews gelesen hatte, dass das schon so ein bisschen ein Herzensprojekt von Patrick Stewart ist. Aber dafür, das ist doch kein Herzensprojekt. Vergleich das doch mal, weil das bietet sich halt gut an mit seiner Rolle als Professor Xavier in X-Men, in Logan. Das war doch eher schon die Richtung, die ich mir jetzt vorgestellt habe.
Das ist so ein Punkt. Voll, weißt du? Das ist so ein Punkt, da würden wir jetzt schon direkt aufs Finale vorweggreifen. Die Möglichkeit, ihnen was Würdevolles zu geben, haben sie ja auf die letzten paar Meter dann ziemlich verkackt. Aber ich würde sagen, da gehen wir dann am Schluss in einen separaten Spoiler-Bereich an. Ja. Weil sonst drucksen wir vor uns rum und können nicht aussprechen, was uns da genauso stört. Mhm.
Naja, dazu gesagt, also der Podcast ist jetzt wirklich für Leute, die die Serie schon gesehen haben. Also wir können jetzt schon spoilern.
Okay.
Weil, ja.
Fire, it will.
Was mich auch gestört hat, dass Picard teilweise, was ihr schon gesagt habt, so hilflos gewirkt hat. Ich meine, der war Admiral. So, ich meine, die haben sich so sehr auf Nemesis bezogen, dass ich hätte in den Fernseher reinschlagen können. Nemesis ist für mich einer der schlechtesten Star Trek-Filme, also bitte. Also, da gäbe es 100 andere Beispiele, auf die man sich beziehen könnte. Nein, wir beziehen uns unbedingt auf die Kelvin-Line. So,
wobei ich den Bezug auf Data dann recht charmant fand.
Ja.
Das ist geil. Ja, ansonsten, ey, wieso muss es Nemesis sein? Aber bei Data war es halt logisch, weil das war Datas Ende.
Ja, ja. Data ist auch einfach die beliebteste Figur, sag ich mal, im TNG. Also es ist natürlich ein bisschen fraglich, weil wenn man jetzt sich die Serie anguckt, ist Data auf alle Fälle ein wichtiger Bestandteil. Und Picard hat ja auch Datas Rechte im Prinzip als eigenständige Person verteidigt in Measure of a Man. Aber das jetzt auch, ich meine, wir kommen da jetzt noch dazu, weil das gegen Ende wirklich sehr offensichtlich wird, aber dass jetzt halt dass Picard so diese, wie soll ich sagen, diese Wehleidigkeit auch hat, wenn es um Data geht oder dass er da jetzt auch am Anfang diese Träume über Data hat. Warum? Ich verstehe es halt auch nicht so richtig. Ich meine, wenn man jetzt nur die Serie, ich meine, das ist klar, in dem Film war Data und Picard, das waren im Prinzip die besten Freunde. In dem Film hatte Data auch eine viel größere Wichtigkeit. Das war ja das Dream Team überhaupt. Die haben ja Gilbert und Sullivan in Der Aufstand zusammen gesungen. Wenn man sich noch daran erinnert.
Ja, natürlich.
Also, aber ja, wie gesagt, das fand ich halt schon, es war halt in dieser Hinsicht schon eher dieser Film-Picard und nicht der TNG-Picard. Und das kommt auch durch andere Sachen mehr rüber, weil in der Serie, ich meine, das hat man jetzt ja auch schon dutzende Male im Internet gelesen, es ist aber auch einfach so gewesen, Picard war in der Serie nicht so dieser emotionale Typ, der war eher professionell und distanziert und diplomatisch. Und das war ja ein großes Ding am Ende der Serie, dass er da zu diesem Pokerspiel kommt. Das war ja so ein großes Ausbruchserlebnis. Und Picard hat ja davor diese ganze Tortur mit diesen drei Zeitlinien durchmachen müssen, bevor er da überhaupt auf die Idee gekommen ist, naja, ich könnte ja mal mit meinen Freunden rumhängen. Aber dieser Film, ich mochte den sowieso nie. Also ich mag jetzt zum Beispiel auch First Contact nicht unbedingt wegen Picard, muss ich ehrlich sagen. Da gibt es andere, die ich besser finde. Es ist so die heilige Kuh, ich weiß, aber es ist auch. Ich meine, ich finde den auch toll, den Film. Aber dieser Action-Picard, der dann irgendwie am Ende so Die Hard-mäßig, so dieser Borg-Königin, das Teil rausreißt und dann noch so zerbrichst mit bloßen Händen, das ist schon ein bisschen komisch. Und ich habe eher den Eindruck, diesen Picard, aber jetzt eben in einer gealterten Form hat man in der Serie vor sich und nicht diesen Diplomaten, diesen Raumschiff-Captain.
Ja, ich muss auch sagen, in Star Trek The Next Generation, Picard war eher immer die Ruhe selbst so, und der war immer sehr ausgeklügelt, der war immer der Stratege, der immer mit seinem scharfen Verstand sozusagen die Gegner überrascht hat oder zum Beispiel auch Q überrascht hat. So. Das hat mir einfach gefehlt. So. Der hat viel zu emotional gehandelt, das hast du ja schon erwähnt, Andi, und teilweise auch total unlogisch. Also ich dachte mir teilweise so würde Picard doch niemals handeln. Was läuft denn jetzt schief?
So. Ja, er wurde immer in so eine komische Bittsteller oder, wie ich schon sagte, in so eine Rechtfertigungsschiene gedrängt. Er musste dann so, als er um ein Schiff bitten möchte bei der Sternflotte, da muss er wie als ob er jetzt zum Amt geht, da muss er da zu diesem Schalter gehen und sich vorstellen und dann so von dieser Admiralin, die ich auch absolut nicht ab kann. Also es gab ja schon viele unsympathische Admiräle in Star Trek und auch wie heißt die bei TNG? Admiral Nechayev, die war jetzt ja auch nicht sympathisch, aber die konnten ja trotzdem auf einem professionellen Level miteinander umgehen und die konnten sich bestimmt auch privat nicht besonders gut leiden, aber die haben trotzdem zusammenarbeiten können. Aber die Alte ist ja wirklich absolut und dann auch immer ist ausgerechnet dieser Charakter derjenige, der so viel flucht die ganze Zeit. Sheer fucking hubris. Admiral Picard, with all due respect, shut the fuck up. Was soll denn das auch? Und das ist auch, das schadet Picard. Der sollte nicht, ich finde, der sollte nicht in so einer komischen Bittstellerrolle sein oder so sich immer entschuldigen und rechtfertigen müssen. Weil, als ob er jetzt dafür verantwortlich ist, dass das alles in die Binsen gegangen ist. Ich meine, er ist eine einzelne Person, er hat viel Einfluss, aber wenn keiner mit ihm kooperiert, dann kann er ja, was soll er da groß machen? Also.
Ja, meiner Meinung nach auch so, Picard war auch immer eine Autorität, so, die Leute haben zu ihm aufgeschaut, so. Hier habe ich irgendwie das Gefühl gehabt in der Serie, dass er der letzte Dreck ist oder der letzte Husten, so, niemand interessiert sich mehr für ihn, niemand interessiert sich für das Gequatsche eines alten Mannes, so, der muss jeden mit unnötigen Reden davon überzeugen, ihm zu helfen, wo ich mir dachte, Herrgott, der Mann war Admiral. Selbst wenn ihr euch auf Nemesis bezieht, am Ende war er Admiral. Also du kannst mir doch nicht sagen, dass man so wenig Achtung von einem Admiral hat. Oder wie zum Beispiel die Ruffy ihn auch die ganze Zeit JL nennt. Da dachte ich mir so, das hätte es zu TNG-Zeiten nie gegeben. Also, was kommt jetzt auch noch die Ghetto-Faust oder was? Was soll denn das?
Wir haben auch vor allem zwei Probleme, die an der Serie vielleicht relevant sind, aber die wir leider nie zu Gesicht bekommen haben. Es gibt ja zu Picard noch einen Roman, der angeblich die Vorgeschichte dazu erzählt. Nee. Also fehlt uns dazu noch so ein bisschen das Fleisch und es gibt noch so eine Miniserie namens Short Track. Da hätte es noch einen Kurzfilm über diesen Maschinenaufstand gegeben, der uns da auch noch so ein bisschen mehr Background gegeben hat. So haben wir wirklich keine Infos, wieso er denn so in Ungnade gefallen ist und wieso bekommt Nummer 1 am Schluss dann direkt mal eine Flotte, nur weil er 5 Minuten lang drum bettelt. Und Picard muss da eine halbe Staffel drum betteln und dann so ein Schiff chartern und heimlich damit abhauen.
Und vor allem, es gibt ja auch für uns Deutsche, also wie ich das mitbekommen habe, gar keine Möglichkeit, diesen eigentlich doch schon essentiellen, also zumindest diesen Short Track uns anzusehen. Das finde ich halt auch schon so richtig geil, dass es nicht. Habt ihr überhaupt, das hatte ich durch den Zufall, weil das auch im Soundtrack mit dabei ist, mitbekommen. Im Short Track gibt es dieses Picard-Titellied, diese Melodie im Prinzip nochmal als Piano-Version tatsächlich. Also die haben sich nicht, also das hängt tatsächlich richtig zusammen miteinander. Aber also ich habe ihn nicht sehen können einfach. Es gibt ja keine Möglichkeit, den zu gucken. Es gibt ja diese Streiterei mit Netflix, so wie ich das mitbekommen habe. Ich meine, ja, sowieso, gibt es ja nur auf Amazon diese. Aber die haben ja nirgendwo diesen Short Track veröffentlicht.
Ja, was ich auch nicht verstanden habe, in Amerika läuft die Serie ja bei dem Streamingdienst von CBS, CBS All Access. So, aber ganz ehrlich, wenn wir sich dann schon die Rechte sichern, Amazon, dann sollten sie sich doch mal bitte die vollen Rechte sichern. Und das mit dem Buch ist ein gutes Argument, aber ich will mir jetzt nicht 1000 Bücher kaufen, ne, nur damit ich die Serie verstehe. Das wäre ja genauso wie bei Star Wars. Hol dir vorher erstmal die Bücher, dann verstehst du die Handlung. Nee, wieso?
Ja, das Coole bei Star Wars war, dass man das halt
Bücher von
man konnte das machen. Weißt du, du konntest die Bücher holen und die waren eine nette Ergänzung. Du musstest es aber nicht. Du konntest die Filme auch einfach so sehen. Und die haben auch funktioniert einigermaßen. Also das wäre jetzt ein anderes heißes Eisen. Da wird der Podcast, glaube ich, würden wir morgen noch reden.
Ich sag nur Episode 9, wo sie dann noch ein Dutzend Erklärungen nachgeschoben haben, was wir denn alles versäumt haben und wo dann irgendwie noch Sachen Monate später lang gerade gebogen wurden. Ja. Es ist wieder eine ganz andere Schiene.
Ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Also, Patrick, da sind wir auf einer Wellenlänge. Ich meine, es ist doch allein schon eine dämliche Idee, Pendleton zurückzuholen, aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit gehen.
Aber das ist auch ein guter Einwand. Ich habe mich teilweise nämlich nicht gefühlt, als würde ich TNG oder allgemein Star Trek sehen, sondern ich habe mich gefühlt, als würde ich so eine billige Fernsehvariante von Star Wars sehen. So, von den Dialogen, von den Weltraumschlachten, so. Also, das hatte teilweise Soap-Charakter.
Und ja, da kannst du ja direkt bei den Charakteren weitermachen. Guck dir doch einfach Reus an. Das ist doch. Ich meine, sie haben dann so diese dünne Verbindung zu, dass er halt wirklich bei der Sternflotte war, gemacht, aber so wie er sich verhält, er hätte auch einfach ein Schmuggler-Captain sein können aus Star Wars. Im Prinzip ist er ja auch Han Solo einfach, ohne Sidekick halt. Aber er hat dann dieses einzelne Schiff, das er extra für sich dann so gestylt hat, wie es nur geht, und er hat dann diese unerträglichen Hologramm- Versionen von sich selbst, die da jede Funktion ausführen, was auch so, das kommt so, wie soll ich sagen, das kommt auch so rüber, als ob das halt so nur da ist, um zu zeigen, wie wandlungsfähig doch dieser Schauspieler ist, dass er diese unterschiedlichen Hologramme von sich spielen kann. Und so beeindruckend fand ich das jetzt eigentlich nicht. Also dafür haben diese Hologramme auch viel zu wenig zur Handlung beigetragen. Also irgendwie, ich hatte ja erwartet, dass dann irgendein Payoff ist, dass sich vielleicht herausstellt, da gab es nämlich auch ein paar Leaks, die in diese Richtung gingen, dass er selbst vielleicht auch einfach ein Hologramm ist. Aber dem ist ja auch nicht so.
Das wären interessante Anspielungen auf jeden Fall gewesen. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, und zwar die Crew, die neue Crew von Picard. die meiner Meinung nach also wirklich der letzte Husten ist. Ich weiß nicht, was sagst du denn, Patrick?
Ach, ich fand sie ganz interessant, aber viel mehr als Stichwortgeber waren sie dann am Schluss auch nicht. Ich fand es lustig, dass da beim neuen Captain da so eine gewisse innere Zerrissenheit war. Aber vielleicht hätte man denen auch ein bisschen mehr Vorstellung oder Charaktertiefe verleihen können. Ein bisschen was hat gefehlt. Ich mochte zum Beispiel, wie hieß die neue Cyborg-Frau? Die fand ich ganz okay. Ab der Folge mit Jonathan Frakes, da hat sie dann auch Profil bekommen und hätte man da noch so ein paar andere Charaktere mit eingewoben und von denen noch die Marotten und so vorgestellt, dann hätte das ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen gegeben. Ich meine, gerade die Folge mit Jonathan Frakes vor der Kamera, vor der Kamera, nicht hinter der Kamera. Das hat mit zu den Besten gehört, was in der Serie produziert wurde. Also hinter der Kamera sieht es dann anders aus.
Die Folge war nochmal so ein richtiger Lichtblick. Also wo ich auch dachte, okay, jetzt geht's vielleicht doch nochmal ein bisschen bergauf. Also die Folge fand ich auch einfach, also die fand ich fast von vorne bis hinten tatsächlich wirklich richtig gut. Und da hatte ich mich dann auch auf die nächste gefreut, das war die siebte, auf die achte hatte ich mich dann auch richtig gefreut wieder. Aber es ist ja auch nichts so richtig draus geworden. Und ich meine, was soll man jetzt auch zu der Crew sagen? Ich finde es komisch, dass am Ende tatsächlich uns verklickert werden soll, dass die so eine Verbindung haben. Also wo fliegen die denn überhaupt alle hin auf einmal? Die haben doch gar keine Mission mehr. Wisst ihr, was ich meine? Also was ist denn jetzt das nächste Ziel eigentlich? Habe ich gar nicht verstanden so richtig.
Naja, aber gerade wirklich diese Folge mit Jonathan Frakes, die hatte noch diese philosophischen Fragen, die The Next Generation ausgemacht haben. Hätte man ein bisschen mehr von dieser Philosophie auch in die anderen Folgen übertragen und hätte man die Borgs zum Beispiel nicht zu solchen Statisten gemacht? Ich meine, das war eine nette Begründung, dass das Borg-Dasein an Picard noch heute nagt. Das fand ich interessant, auch wie man aus ihm nochmal diesen Loctus gemacht hat. Das waren so interessante Ansätze, die sie hätten verfolgen müssen.
Ja, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen auf die Borgs. Ich will nur erstmal die Crew schnell abhandeln. Also ich muss sagen, da war jeder absolut, hatte null Profil, wenn ich mir dagegen die TNG-Crew ansehe. Und ich habe sogar nochmal im Vergleich TNG dann von der ersten Folge ab nochmal mir angeschaut. So. Also selbst da, die hatten viel mehr Charaktertiefe und auch viel mehr Charisma. Also das hat ja wirklich gewirkt wie eine Crew von Statisten, so, die alle nur dabei waren, um irgendwie Picard zu bespaßen. So. Die hatten keine richtige Aufgabe in dem Sinne. Und am peinlichsten fand ich so, wo Ruffy plötzlich ihren Sohn getroffen hat, aus heiterem Himmel, so, von dem man vorher noch nie was gehört hat. Aber allgemein auch der Charakter Ruffy wurde noch nie irgendwie erwähnt, so. Und dann soll die auch noch mit Picard gedient haben, vor allem so, und soll dann auch sein Anker gewesen sein, so, damit er wieder aufbricht, so. Die erste Person, mit der er überhaupt spricht, wo ich mir dachte, und wieso hast du uns gleich weiter gefragt? Also,
die Begründung, warum er jetzt nicht seine, ich meine, das sagt ja sein romulanischer Housekeeper, also sein Haus, ich will jetzt nicht Diener sagen, aber sein Kumpel. Ich meine, er hat ja diese beiden ehemaligen Teilchen Jahragenten bei sich untergebracht. Und in der zweiten Folge am Ende sagt er ja, warum, fragst du jetzt nicht hier Will Riker, LaForge, Worf? Und er sagt ja nur, na, ich will sie nicht reinziehen. Aber dann zieht er sie ja doch rein. Er zieht ja dann Riker und Troy auch doch bloß rein. Also ich fand, diese Crew hatte generell interessante Ansätze, finde ich. Aber da wurde halt viel, wie er schon sagt, da wurde viel zu wenig getan, um die irgendwie interessant zu machen. Und alleine, ich meine, Ruffy, das wurde ja überhaupt gar nicht aufgelöst. Es stellt sich ja heraus, Ruffy hat ja vollkommen recht gehabt. Es ist ja ein romulanischer Plot gewesen. Aber Wisst ihr, was ich meine? Da wurde überhaupt nichts draus gemacht. Dass da irgendwie, ich meine, klar, jetzt hatte man am Ende zu wenig Zeit dafür, aber eigentlich können sie jetzt zu ihrem Sohn gehen und sagen, hier, Freundchen, ich hatte mit allem recht, alles, was ich gesagt habe, hat gestimmt. Aber es ist halt schon irgendwie komisch. Ich kann auch gar nicht so richtig was zu der Crew sagen. Ich meine, also, ich glaube, was ein Fehler war, dass Dash oder Dutch, wie sagt man das eigentlich? Dash, ja.
Ja.
Ich finde, sie hätte man halt nicht schon in der ersten Folge töten sollen. Das war, glaube ich, so wirklich, weil Picard hat dann, ich habe dann erstmal auf diese ersten paar Folgen, Picard wollte natürlich den Mord aufklären, schon klar, aber wäre es nicht interessanter gewesen, wenn sie das überlebt hätte und er hätte mit ihr zusammen halt nach ihrem Ursprungsort suchen sollen. Das wäre doch besser gewesen, weil ich finde Dash wesentlich besser als Soji, ehrlich gesagt. Jetzt hat man natürlich wahrscheinlich, ich habe das auch gelesen, es ging jetzt auch darum, so diesen Trend von dieser jungen, auserwählten jungen Frau dem entgegenzuwirken. Da hat man sie halt sofort getötet. Aber das war auch, da können wir auch noch drüber reden, über die Gewaltdarstellung, die die Serie hat. Aber das fand ich halt falsch, weil ich glaube, da hätte man diese ersten paar Folgen, die hätten dann eher... Da hätte man so einen Line gehabt, der die eher zusammenfügt. Weil ich habe die ersten paar Folgen auch teilweise, das war ja so ziellos. Auf einmal begibt sich Picard zu diesem romulanischen Planeten. Was ist denn das jetzt? Ich denke, er will jetzt er hat jetzt ein Schiff und hat jetzt eine Crew. Ich denke, er sucht jetzt geht's los. Nein, er muss noch ein anderes Crewmitglied aufsammeln.
Das ist doch. Da sind bei mir tatsächlich dann doch wieder diese Episode 9 Vibes gekommen. Die sind von einem MacGuffin zum nächsten gehetzt.
Ja, also. Das stimmt. Und ein paar Worte zu Dash. Also ich mochte tatsächlich ihren Charakter auch deutlich mehr als Soji. Und ich kann bis heute nicht verstehen, und das ist für mich auch ein großer Kritikpunkt an der Serie, wieso sie die gleich in der ersten Folge, gleich bei der Introduction, haben sie die gekillt? Ich verstehe es nicht.
Auf so eine wirklich, also ich fand das schon heftig, dass da so eine junge Frau, dass die erstmal von Säure zersetzt wird und dann siehst du halt in Zeitlupe, wie sie da explodiert. Also das ist so, ich meine, klar, jetzt kann man dieses eine Beispiel anführen von dieser einen Folge, wo die Stammfutter von diesen komischen Käferviechern unterwandert wird. Da gibt es ja am Ende auch diesen Showdown, wo Riker und Picard auf den schießen. Und das war ja auch relativ brutal. Aber ansonsten war Star Trek eigentlich nicht so. Ich meine, das wird dann im späteren Verlauf der Serie noch deutlicher. Aber sonst war Star Trek halt nicht so, also es hat diese Gewalt nicht so im Detail gezeigt. Das fand ich schon komisch. Und dann auch noch so eine junge Frau, eigentlich die Protagonistin der Serie, und dann wurde die so zerlegt. Und dann fand ich den nächsten Schritt komisch, dass Picard einfach bei sich zu Hause aufwacht, ohne Kratzer. Und war auch keiner, was da jetzt los war. Keiner hat das untersucht, keine Security befragt ihn irgendwie, ist alles okay. Ich habe erstmal gedacht, das war jetzt erstmal wie so ein, als ob er das sich eingebildet hätte oder geträumt, weil das hat so ganz komisch gewirkt, dieser Schnitt. Und da gab es dann im Verlauf der Serie leider ja noch ein paar mehr Stellen, die so waren.
Ja.
Ich sag nur das rausgerissene Auge. Ja. Das war eine Spur noch heftiger.
Vor allem in derselben Folge gibt es dann eine lustige Szene, wo Picard sich als französischer so ein Gangster-Akzent dann nachmacht. Das ist ja vielleicht, das ist auch so ein Wechselbad der Gefühle. Am Anfang hast du so dieses mega brutale, wo Icheb auch noch eigentlich einer der wenigen, ich mochte den in Voyager, ich habe den eigentlich gut gefunden. Und dann wird dem da wirklich eiskalt auf brutalste Art das Auge rausgerissen, der brüllt da. Und dann hast du noch diese sadistische Doktorin. Ja, wo ist dein Kortikalimplantat oder was die da? Hier, dieses, ihr wisst schon, was ich meine.
Ja.
Das ist schon.
Ja.
Das ist wirklich.
Was ich auch, also die Casino-Szene ist eine gute Anspielung, weil das erinnert mich tatsächlich wieder an Star Wars. An Episode 8 mit der Casino-Szene. So, dass die halt nicht verkleidet waren. Aber das regt mich jetzt im Nachhinein schon wieder auf, dass die so viel die Serie eigentlich mit Star Wars gemein hat und so wenig mit Star Trek. Auch zum Beispiel die Gewaltdarstellung, was du schon gesagt hast. dass die einfach so willkürlich war, dass die noch nicht mal irgendeinen Sinn hatte. Ja, wir stoßen dir jetzt mal eine Klippe runter. Ja, ich habe einfach mal Lust, als Seven of Nine so meine ehemalige Geliebte einfach so zu pulverisieren, so aus Spaß an der Freude und noch solche Sachen. Auch Agnes, so, wo die da Maddox killt. Also, wie behindert. Und das merkt einer. Das ist niemandem aufgefallen. Erst, wo sie sich selbst verrät. Also, bitte. Und Picard, also, naiv ist geschmeichelt. Also, eigentlich ist der ja der Weise, der Vorausschauende. Hier hat man irgendwie das Gefühl, der lässt sich von jedem übertölpeln. Aber von jedem. So. Und kommt dann immer mit der Ausrede, ja, ich glaube hier an das Gute in den Menschen. What
the fuck? Also Agnes war ja auch irgendwie ganz komisch, weil sie begeht dann diesen Mord an Maddox und den Rest der Serie ist das dann auch, da wackelt das immer so hin und her, da ist sie dann manchmal so der Comic Relief im Haufen Szenen, alleine schon die letzte Folge, das war ja der Höhepunkt überhaupt. Oder auch schon die Szene, wo war das in der neunten Folge, wo sie da an dem Planeten von den Androiden ankommen, wo sie dann so auf die Brücke gesprungen kommt und sie sagt, hey, oh, bin ich immer noch unter Arrest? Du hast einen Mann umgebracht, Alte, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Du hast kaltblütig. Sie hat ja, das war ja auch ein qualvoller Tod für Maddox. Sie hat ihm ja nicht mal irgendwie, sie hätte ihm ja auch ein Schmerzmittel, sie hätte ja diese Behandlung unterbrechen können und ihm dann wenigstens noch ein Schmerzmittel oder sowas geben können. Aber sie hat ja wirklich zugeguckt, wie der da auf dem Tisch einfach so verreckt, auf brutalste Art. Also das ist doch, ich finde, man merkt der Serie wirklich ganz deutlich an, dass, also entweder gab es da einen ganz schönen Umbruch unter den Schreibern oder die haben da, ich weiß nicht, irgendwas geraucht, ich habe keine Ahnung, aber es gibt auch ganz viele Teile, die jetzt am Anfang der Serie etabliert wurden, die dann überhaupt gar nicht mehr zum Rest passen. Oder irgendwelche Fragen, die aufgeworfen wurden, die dann überhaupt gar nicht mehr behandelt wurden. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit dieser Nachricht, die Soji und Dash, also wo sie immer mit ihrer Mutter telefoniert haben, von wem ist denn das? Von welcher Organisation? Ist das auch von den Androiden? Oder ist das dann noch eine andere Fraktion? Das muss doch irgendeine Bewandtnis haben. Also, wisst ihr, was ich meine? Das wurde dann echt nicht mehr thematisiert. Sie hat dann Soji immer mit irgendeinem Codewort wahrscheinlich bewusstlos werden lassen, wenn Soji der Wahrheit zu nahe gekommen ist. Aber irgendwie dann noch mal drüber reden, wer war das jetzt eigentlich? Das wurde ja einfach nicht mehr thematisiert, das wurde ja einfach fallen gelassen. Ja, oder alleine auch schon, ganz kurz noch den Endpunkt, weil das ist noch am Ende der ersten Folge. Wo am Ende auf diese dramatische Kameraeinstellung gekommen ist, wo man diesen Borg-Cube, diesen Kubus zum ersten Mal gesehen hat. Und ich dachte, das wird jetzt so ein großes Geheimnis, so ein Mysterium. Und dann stellt sich raus, dass Picard die ganze Zeit davon gewusst hat. Das scheint ja ganz normales Wissen dort zu sein. Das fand ich auch. Wozu hat man den denn dann so dramatisch inszeniert? Wenn das nichts Dramatisches ist, wenn das jeder weiß. Eigentlich nur für den Zuschauer.
Ja, da wären wir auch bei einem wichtigen Thema, um jetzt die Überleitung tatsächlich zu den Borg zu treffen. Und zwar dachte ich anfangs, dass die Borgs ein Riesenthema sind und halt auch die Gegenspieler sozusagen, ne, neben den Romulanern. Aber das hat sich ja irgendwie herausgestellt, so nein, die Borgs sind jetzt die Guten oder... Die Borg, die mal gut waren, sind jetzt immer noch gut? Oder wie kann man jetzt eigentlich die Borgs in diese Serie einordnen? Was hatten die jetzt wirklich für eine Bewandtnis, dass hier Seven of Nine den Borg-Kubus auf dem Androidenplaneten crasht? Oder das habe ich auch nicht verstanden. Da mussten es unbedingt die Borgs sein. Ich meine, da hätte es 100 andere geben können, so. Und ganz ehrlich, auch insgesamt, wenn man sich mal überlegt, die Serie hat einen Plot erzählt, den hätten sie normalerweise, also in der Originalserie, vielleicht in zwei Folgen abgehandelt, so. dann wäre Fortsetzung folgt, dann wäre nochmal und dann wäre das durch gewesen. Und hier strecken die das in die Länge, betreiben zu viel Erklärung und ja, am Ende läuft es auf nichts hinaus, wirklich. Also, was ist jetzt? Frieden in der Galaxis oder so? Hat Picard jetzt seinen Job wieder? Oder und was haben eigentlich die Borg für eine Relevanz? So, kannst du mir das erklären, Patrick?
Nein, ich kann es dir wirklich nicht erklären. Mich hat dieses Wiedersehen mit You, mit Seven of Nine und so, das hat mich alles gefreut. Es gibt ja durchaus auch gute Elemente. Es gibt immer wieder so diese Szenen, wo die Nostalgie aufkommt, wo er mit Loctus verschwimmt, wo er You wieder sieht und so. Aber an sich ist das wirklich so eine unausgegorene Mischung. Wir haben da wirklich so einen totalen Slapstick-Moment in einer Folge, wo davor noch erstmal so die krasseste Brutalität war für Star Trek-Verhältnisse. Und ich will jetzt nicht die Crew in Schutz nehmen, aber wir hatten bei der The Next Generation Crew eben wirklich 7 Staffeln Zeit, um die kennenzulernen. Und hier hast du wirklich gar nichts. Hier ist es komplett abgehetzt. Die Darsteller, die sind solide, die machen ihren Job, aber die können halt dann auch gegen dieses seltsame Drehbuch, das dann vorherrscht, auch nicht mehr viel ausrichten. Ich verstehe dann diese Elemente, zum Beispiel, dass Elnor so dieses eine Kind ist, dass er, wo er jetzt noch so leichte Vatergefühle hat. Aber auch aus solchen Ansätzen macht man dann nicht viel.
Es ist einfach alles irgendwie zu viel auf einmal auch. Also zum Beispiel diese Idee von diesen Nonnen, sage ich mal, die jetzt, ich meine, wenn man die Romulaner charakterisieren würde, Geheimhaltung und Distanziertheit und Kühlheit, das ist ja eigentlich alles, da ist ja wirklich jeder sich selbst der Nächste. Und dass es da jetzt irgendeine Bewegung gibt, die da wirklich den komplett, die das komplett ablehnt, die komplett das Gegenteil lebt, das finde ich ja eigentlich eine coole Idee. Und auch diese Darstellung, das ist ja so ein bisschen auch auf den gemeinsamen Ursprung der Romulaner und Vulkanier vielleicht zurückzuführen, dass jetzt die so ein bisschen eher vulkanisch wirken, das finde ich ja auch okay. Aber dann sind es gleichzeitig auch die krassesten Kämpfer in der Galaxis und die haben dann, und die, das, was ja auch noch dazu kommt, die Methode besteht dann darin, einen Jungen auszubilden im Schwertkampf in der Galaxis, wo jeder Idiot einen Blaster hat oder einen Phaser oder irgendwas. Das ist ja auch gleich, das war ja auch der beste Gag in der Folge, wo Elnor eingeführt wird. Da sagt der Typ am Ende, ja, du hast ein Schwert, aber gegen einen Disruptor hast du keine Chance, Kumpel. Und er wird ja nur gerettet, indem er hochgebeamt wird. Sonst hätte, wäre er ja weggeblasen worden. Das ist doch auch, das ist halt alles irgendwie in so eine, die werden ja dann auch nie wieder erwähnt so richtig, weißt du? Das ist ja dann nur, die sind dann da auf diesem einen Planeten und das war's. Und da wird ja dann nie wieder mal in die Tiefe gegangen oder sowas. Da gibt's ja dann nur ganz kurz, wo Narissa dann gegen Elnor kämpft, mal so eine Feststellung, dass die beiden ja unterschiedlichen Orden angehören und jetzt kämpfen wir und los geht's. Und das war's.
Ja, also allgemein die Romulaner, also da hätte ich mir auch mehr erwartet. Klar, man inszeniert die hier ein bisschen als die Gegenspieler, aber gleichzeitig sind es auch nicht die Gegenspieler. Also die werden dir die ganze Zeit als die Schurken aufgebaut und gegen Ende so, ja, sie sind eigentlich nur missverstanden so. Sie haben das alles nur in den falschen Hals bekommen so. Wo ich mir so gedacht habe, die haben extra einen Geheimdienst gemacht, die haben die Straßenbande unterwandert und die haben keine Konsequenzen gespürt. Du hast nicht gemerkt, so, dass die irgendwie von der Sternenflotte irgendwie was aufgebrummt bekommen haben. Ich meine, diese Commander O, die war einer der Führungsoffiziere dort bei der Sternenflotte. Und die hat überhaupt gar keine Konsequenzen spüren müssen. So. Die ist dann einfach mit ihren Schiffen aufgetaucht, so, wo man sich so dachte, du warst die ganze Zeit Mitglied der Sternenflotte und plötzlich führst du deine eigene Flotte von romulanischen Schiffen an. So, hä? Wie ist denn der schnelle Umbruch? Hättest du nicht der Sternenflotte irgendwie... Die hat ja auch vor allem die ganze Zeit versucht, so ihre manipulativen Spielchen zu treiben. Sie mit der Dr. Jurati, so diese für ihre Zwecke missbraucht hat. So.
Aber das war ja auch komisch, dass... ich meine, sie ist... Sie war ja der Chef von der Sicherheit, vom Sicherheitsdienst der Sternenflotte. Aber um Picard aufzuhalten, der eventuell auf die Spur kommen könnte, fällt ihr als einziges Mittel ein, Dr. Jurati da einzuschleusen, als doppelte Agentin im Prinzip. Ich meine, da hätte sie dann nicht irgendwelche anderen Mittel gehabt. Also das war doch auch irgendwie. Und dann gibt es dann diese, nur um dann diese, das ist halt einfach nur passiert, um dann diese Enthüllung zu haben, dass Agnes dieser Verräter war. Also es ist alles irgendwie so, ich weiß nicht, so auf so eine simpelste Art alles geschrieben. Das stört mich, glaube ich, am meisten mit. Das alles, normalerweise bei solchen Serien macht es ja eigentlich auch viel Spaß, sich irgendwelche Theorien auszudenken, was jetzt als nächstes passieren könnte. Aber das lohnt sich hier ja fast gar nicht, weil die Macher hier ja teilweise wirklich die simpelste, einfachste Lösung nehmen, die das Drehbuch hergibt. Da wird ja nicht um irgendwelche Ecken gedacht. Zum Beispiel, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber zum Beispiel, dass jetzt dass der Sohn, wie heißt der nochmal, Alton Sung, dass das einfach auch nur wirklich Dr. Sungs Sohn war, der aber in TNG nie erwähnt wurde. Da gab es ja auch viele Spekulationen, dass er eigentlich Lore hätte sein können. Weil das hat ja auch Sinn gemacht. Er hat ja dann auch irgendwie diesen Dialog gehabt von wegen, mein Vater hatte mich und dann bekam er Data. Und Lore war ja auch in TNG der erste Prototyp. Das hätte ja eigentlich eine gute Verbindung sein können.
Nein, aber vor allem, es ergibt dann keinen Sinn, dass die Dash und die Soji dann das Erbe sein sollen, wenn da auf einmal noch so ein Nunjin Tsung ausgebuddelt wird. Das ergibt dann im Gesamtkontext noch weniger Sinn.
Vor allem nicht nur eine, sondern dann gab es plötzlich noch zwei weitere.
So. Der ganze Planet, den fand ich echt, ich fand das war diese ganze Gesellschaft von Androiden, die da so eine Hippie-Kultur im Prinzip leben, die da den ganzen Tag nichts anderes machen, als irgendwie Fußball zu spielen oder Yoga zu machen oder zu meditieren. Das war auch so... Oh, vor allem, ich dachte, Bruce Maddox hat doch gesagt, das hat doch hier bei, wie heißt die, Bejaz, oder Namen in der Serie, nee, nicht Dash, hier diese Crime, also diese Untergrundbossin.
Die Dash?
Nein,
die
Seven getötet hatte.
Genau.
Die Schauspielerin auch so aussieht wie Marina Sirtis, komischerweise. Also ist das aufgefallen? Die sah aus wie eine junge Diana Troi. Und er hat ihr gegenüber doch gesagt, dass sein Labor zerstört wurde. Aber der Planet, da ist ja alles okay. Da ist ja nichts. Was ist denn das? Und dann diese Orchideen, wo auch keiner was dazu sagt. Keiner erklärt da was. Warum denn? Da wäre es doch sinnvoller gewesen, die hätten irgendwelche, so, ja, es wäre jetzt auch Star Wars gewesen, die hätten solche Geschütze auf dem Boden gehabt vielleicht oder irgendwas. Aber nein. Ich habe das auch, wo ich die Folge, wo wir gerade beim Thema sind, natürlich, dass ich so springe, aber ich habe das auch gar nicht mitbekommen, dass der Kubus abgestürzt ist. Die Szene war so schnell vorüber, ich habe das erstmal gar nicht verstanden. Ich habe da kurz mal weggeguckt und da ist er schon abgestürzt. Das war auch, ich dachte, wo die dann den gesehen haben, man sieht den auch so schlecht auf dem Planeten. Ich dachte, das wäre ein Berg erstmal. Das ist auch sowas. Also, ja. Die Szenen sind ganz schnell vorbei. Die gehen so blitzschnell. Da wird manche Sachen werden in einem kleinen Satz abgehandelt und dann ist es schon vorbei. Es war auch.
Tja, der Schnitt ist auch absolut grauenvoll. Das, was du gesagt hast, ist auch ein guter Punkt, dass Dinge nicht zu Ende gedacht werden und Storys einfach abgecancelt werden. So. Also der Showrunner ist ja Michael Chabon, der irgendwie Pulitzer-Preisträger ist. So, und er war der Einzige, der es geschafft hat, Picard zurückzuholen für sowas. Also ganz ehrlich, wenn ich Patrick Stewart bin und so ein Skript lese, da würde ich doch sofort ablehnen. also da hat auch nichts Hand und Fuß, da hat auch Du könntest ja wenigstens sagen, es gibt so eine zusammenhängende Handlung und so, und dass die Verschwörung halt dieser große Spannungsbogen ist. Aber das stimmt ja nicht so. Weil die Verschwörung an sich ist ja nicht der große Spannungsbogen, sondern eigentlich so die Androiden. Aber es macht auch irgendwie nicht Sinn, dass es da jetzt einen ganzen Planeten gibt, so, wenn die eine, die da Karten legt, meint so, ja, es gibt zwei und die eine da ist die Zerstörerin und die andere halt nicht, die da so. Das hat ja Sinn gemacht, okay? Die eine wurde gekillt, so, jetzt ist die Zerstörerin da. Oh, scheiße. So, aber das ist ja, daraus wird ja nichts gemacht, so. Und dieser Planet erscheint aus heiterem Himmel. Und dann spielt auch plötzlich Brent Spiner aus heiterem Himmel mit, so, den man natürlich nicht hat kommen sehen. So, die Serie hat schon sehr viele Überraschungen, mit denen sie aufwartet. Aber sie machen halt keinen Sinn. Es ist halt nicht so, dass du dir denkst, so, wow, okay.
Es hat halt überhaupt keine Wirkung, wenn dann Brent Spiner dann auftritt. Also man sagt sich nicht so, oh cool, Brent Spiner, und freut sich, was er jetzt für eine Rolle spielt. Man ist so, oh okay, er ist jetzt auch noch dabei, naja gut. Und ich hatte da auch schon den Überblick verloren, wer jetzt noch ein Mensch ist oder ein Android. Ich dachte, er wäre jetzt auch einfach so ein menschlicher Android, sag ich mal. Aber nein, er war es nicht. Es ist auch dieser, was du schon gesagt hast, gerade eben dieser ganze Verschwörungsteil, der wird ja dann auch irgendwann komplett einfach fallen gelassen. Also die Sadwasch, die hören dann ja auch einfach auf, Picard irgendwie anzugreifen. Ich meine, klar, er ist dann auf dem Schiff, aber haben die nicht auch Schiffe irgendwie oder irgendwas? Also da wird ja nichts so richtig unternommen. Wir haben Jurati da eingeschleust, aber sie macht ja auch nichts, um irgendwas zu verhindern, dass Picard sein Ziel erreicht. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist ja, die ist ja einfach nur dabei.
Da hätte ich eine kleine Überleitung zu Discovery. Da haben die Klingonen haben ja auch so einen Spion eingeschleust.
Ja, ich erinnere mich.
Wenn wir uns erinnern. Aber da hat es richtig Sinn gemacht. So. Und der hat auch teilweise Sachen vereitelt. So, Jurati hat was Bruce Maddox gekillt und das war's. So, und
Jurati hat da eigentlich die Funktion von einem Peilsender. Die hätten dasselbe erreichen können, wenn sie an der La Sirena irgendwie einen Peilsender angebracht hätten. Das war's.
Ja.
Mehr war ja nicht. Und es ist auch, ich habe keine Ahnung, es ist auch alles so, ja, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen wollen, wollen wir irgendwie chronologisch vorgehen oder.
Wir springen eh schon die ganze Zeit.
Ja, um da noch zurückzukommen.
Das ist halt bei der Serie etwas schwierig, dort wirklich zu sagen, du beginnst von dem Punkt und beziehst dich dann auf den Punkt.
Weil so vieles ist ja dann auch nicht mehr relevant. Also wie gesagt, diese ganze Nummer von wegen Dash und Sojis Mutter spielt ja gar keine Rolle mehr. Diese ganzen Szenen auch zwischen Soji und Narek, die wir da durchstehen mussten, diese ganze Romanze, das ist ja auch, ich meine, wenn man als Zuschauer wenigstens nicht gewusst hätte, dass Narek ein Doppelagent ist, oder ich weiß ja gar nicht, ist er jetzt Teil von der Sadwasch? Scheinbar
der ja. Der war ein Teil davon, ja.
Okay, er hat halt diese Vision nicht mitgebracht, okay. Aber wenn wir das als Zuschauer nicht gewusst hätten, da hätte uns ja, ich meine, diese Romantik-Szenen wäre ja dann trotzdem noch ein bisschen unerträglich gewesen, aber ja. Da hätte zumindest so ein bisschen Spannung hätte es ja da noch gegeben. Aber dadurch, dass wir das sofort vom allerersten Moment an wussten, dass er eigentlich ein doppeltes Spiel spielt, war das ja auch nicht mehr interessant. Du hast einfach nur diese, das hat ja wirklich Episode 2 Niveau, Padme und Anakin. Also das war ja auch.
Aber es stimmt, also was mich auch bei der Serie aufregt, sind die Dialoge. Also
vor allem der Darsteller, das war ja auch noch Mr. Mercedes aus der Serie, ja. Mr. Mercedes, der kann diese unangenehmen Creeps richtig, richtig gut spielen. Nur hat man ihm auch da, wie so vielen, nicht die Möglichkeit gegeben, das Potenzial voll auszuschöpfen.
Mhm. Naja, hat ja und noch. Ja, sag.
Das trotz dieser ganzen Rückblenden. Man hatte ja gefühlt jede Folge noch mindestens eine Rückblende, die uns ein wenig Tiefe geben sollte. trotzdem stehen wir am Ende mit genauso vielen Fragezeichen da wie am Anfang.
Ja, das ist halt, die Serie hat auch keine chronologische Abfolge, wirklich, dass man sagen könnte, ja, sie beginnt da und endet da. Die springt ja teilweise innerhalb der Folgen immer hin und her, so dass du irgendwann komplett den Überblick verlierst. So, weil
es gibt ja auch kein Logbuch oder ähnliches, oder irgendwas, wo wir so ein bisschen vielleicht die innere Gefühlswelt von Picard oder von den Charakteren feststellen. Da hat dann dieser Michael Chabon hat auch irgendwie gemeint, dass das kein adäquates Mittel wäre. Er findet diese erzählte Narration findet er einfach nicht gut. Deswegen hat er das aus einer Star Trek Serie weggelassen.
Ja, wir kritisieren im Endeffekt nicht die Darsteller. Die machen das ja alles solide. Nur ihre Handlungsstränge und gewisse angerissene Dinge, die werden nie zu Ende geführt. Bis auf Picard kriegt da keiner ein Ende und sogar da verkacken sie es dann auf den letzten Meter.
Wir hatten anfangs ja, falls ihr euch erinnern könnt, diese Konstellation, du hattest einmal diesen Handlungsstrang von Picard und dann hattest du wieder den Handlungsstrang auf dem Borg-Kubus. So, und als Picard auf dem Borg-Kubus ankommt, so, ist das ein riesen Durcheinander und dann hast du hunderte Handlungsstränge, so, die irgendwo im Nichts verpuffen. Plötzlich hat jeder einzelne Charakter einen Handlungsstrang, dann kommt auch noch Seven of Nine immer wieder, wenn man sie gerade braucht, so, oder wenn sie gerade mal Zeit hat, so, aus heiterem Himmel.
Naja, dass Picard da zufälligerweise natürlich genau an der Stelle, wo Elnor vorbeikommt, dieses Medaillon verloren hat. Oder wo du das gerade auch gesagt hast, Marcel, warte mal, ich hatte gerade noch einen guten Punkt. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Mach einfach weiter. Also das ist halt, dass er da gerade in dem Moment das da gelassen hat und Elnor findet es natürlich. Oder auch ich meine, manche Sachen werden ja dann auch ich weiß gar nicht, was mit Narek eigentlich ist. Der wurde ja einfach vergessen in der letzten Folge. Ja. Der wurde dann einfach, hier ist er noch, und dann ist er auf einmal aus der Serie verschwunden. Es wurde ja nicht mal gezeigt, dass er irgendwie geflohen ist oder so. Er ist einfach nicht mehr dabei. Als ob der Schauspieler irgendwie die letzten Drehtage irgendwie so krank geworden und deswegen konnten die Dinger sehr. Ja.
Ich hatte da tatsächlich ein anderes Gefühl, dass das Finale vielleicht anders ausgesehen hätte, und dann haben sie gesagt, hier Jungs, tut mir leid, wir müssen jetzt noch mal zwei Staffeln drehen. Ach verdammt, dann müssen wir das Ende ja auch noch mal umschreiben. Das deswegen vielleicht ein bisschen unausgegondelt.
Das habt ihr diesen Schachzug von Amazon verstanden? Ich habe ja gehört, also man hat ja auch auf Reddit gelesen, dass es hinter den Kulissen ganz schön gekracht haben soll. Zwischen Alex Kurtzman und CBS, so, und dass Kurtzman teilweise dann auch verbannt wurde aus dem Production-Prozess. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, verstehe ich, die wird wahrscheinlich nur eine Staffel haben, so, und die ist abgeschlossen, so. Und dann verlängert Amazon noch vor Start der ersten Staffel, noch bevor wir überhaupt Picard sehen konnten, die Serie. So. Und wenn du dir dann sagst, so, okay, kann man verstehen, die ist wirklich super, so, aber nein. So, ganz ehrlich, ich will auch keine zweite Staffel Picard sehen. So, selbst wenn Whoopi Goldberg da einen Auftritt hat, so, weil Patrick Stewart sie eingeladen hat. Für mich macht die Geschichte, hat hinten und vorn kein Hand und Fuß, so. Hat keine Script-Community, hat keinen roten Faden, springt teilweise, fängt eine Handlung an, so. Man kann ja von dem Handlungsstrang, also von dem Handlungsstrang, so diesen geteilten halten, was man will, aber von Folge 1 bis 6 hat der wenigstens Bestand gehabt und du hattest was, woran du dich festhalten konntest. Dass das nicht gut war, das wollen wir mal davon absehen. Aber nach der Folge, wo er Riker trifft, so, ist das ja ein riesiges Chaos. Da macht ja nichts mehr Sinn. Wirklich. Und dann kommen Figuren aus heiterem Himmel, am Ende taucht dann plötzlich Narissa auf, ja, ich wurde zwar von dem Borg getötet, aber ich bin doch noch am Leben. Ich habe mich versteckt mit einer Armada an Waffen. Woher? Yes. Hä? Das habe ich auch nicht verstanden, oder? Ach, ich weiß nicht. Die Serie ist für mich so, die besteht aus Versatzstücken. Deswegen besteht auch der Podcast aus Versatzstücken.
Ja, es ist frustrierend, irgendwie darüber zu reden, weil man kann das auch gar nicht so richtig, man kann das gar nicht so richtig zusammenfassen auch. Ich meine, Soji, warum war die denn jetzt auf einmal am Ende so für ihre, warum hat die sich denn dann auf einmal so auf die Seite von den Androiden so stark geschlagen? Sie wusste doch bis vor kurzem gar nicht, dass sie überhaupt eine ist. Das fand ich trotz Mathe auch keinen Sinn. Sie lernt relativ, das ist ja ein wirklich gewaltiger Umbruch für einen Charakter normalerweise, dass du lernst, dass dein ganzes Leben, dass du das, was du gelebt hast, dass das alles nicht echt ist. Und ich meine, okay, sie hat sich jetzt vielleicht so schnell auf die Seite geschlagen, weil sie irgendwo dazugehören wollte. Aber das ist doch auch, das setzt doch den Charakter in so ein ganz komisches Licht. Sie hätte halt im Prinzip fast Massenmord begangen, indem sie diese Abor-Synths, und das ist ein Zitat aus der Serie, ja, das sagt ja Agnes an irgendeiner Stelle, Abor-Synths, ja. Abor-Robots, oh, wirklich. Ja. Die hätte ja, ich meine, die sahen ja auch super freundlich aus. Das ist so, wie kann man denn, das ist doch, warum ist denn Star Trek auf einmal so?
Die sahen aus Transformers geklaut. So. Michael, auch mal.
Der Captain der Staffel, der ist übrigens auch aus Transformers 5. Also, netter Vergleich.
Transformers?
Okay. Ja.
Ich glaube, von denen, vielleicht um auf die, also von der Crew fand ich Rios ja noch irgendwie am besten. Ich meine, die Story ist jetzt auch klischeehaft bis zum geht nicht mehr, aber irgendwie, ich fand es dann eigentlich irgendwo ein bisschen nett, dass ausgerechnet die eigentlich die ganze Zeit säuft, dass sie sich so um ihn kümmern musste. Und das war ja noch ganz okay, aber da fällt mir auch wieder so eine Szene ein, die fand ich auch so richtig unangenehm, wo Ruffy bei ihrer Freundin anruft, um diese Erlaubnis zu bekommen, dass Picard auf den Kubus darf. Und die endet dann damit, dass die Freundin so, lose my number im Prinzip, ruf mich nie wieder an, brauchst mich nie wieder um irgendeinen Gefallen bitten. Und Picard klatscht dann so.
Ja.
Das war auch so richtig... Alter Schwede, ey. Aber am Ende sagt Ruffy natürlich, danke für alles, was du für mich getan hast.
Ja, danke, dass du deine Freundin geopfert hast.
Ja. Da fragt man sich auch so, vor allem als sie dann trauern, weil er vermeintlich tot ist. Und man, ich springe jetzt echt.
Oh, er war nicht vermeintlich tot, er war tatsächlich tot. Das ist ja das Schlimme.
Ja, das hätte vor allem auch so ein emotionaler Moment sein können. So.
Emotionaler Moment und dann wurde es auf.
Genau, ich habe nur fast gedacht, so wow, wenigstens zum Ende haben sie noch die Kurve gekriegt. So. Und dann kommt diese schwachsinnige Erklärung. Habt ihr das aus einem Fantasy-Roman oder was? Ihr könnt mir das doch nicht als Wissenschaft verkaufen.
Die hätten in dem Moment auch einen Marvel-Gag bringen können. Ja. Das wäre weniger schlimm gekommen als das, was die dann tatsächlich da gemacht haben. Ich meine, das war wirklich ein schöner, emotionaler Moment. Er sieht noch mal ein letztes Mal Data. Und Data will unbedingt abgeschalten werden, damit der das Menschsein kennenlernt. Und Picard verwehrt man dann diesen Tod, indem man aus ihm einen verfickten Cyborg macht, wo er sein halbes Leben lang damit gerungen hat, weil er ja mal so ein halber Borg war. Und er nimmt das dankend an.
Das ist so richtig pervers eigentlich. Ich meine, das ist ja dann noch das Geringste. Er hat ja dann natürlich auch keine Probleme, sich damit abzufinden. So, er hat keine. Das ist ja ein komplett neuer Körper. Das ist ja nicht einfach so, als ob er jetzt geschlafen hätte oder sowas. Er war halt tot einfach. Und sein Gehirn wurde in einen neuen Körper transferiert. Und er wacht einfach auf und ist derselbe Picard wie immer. Keine Probleme. Probleme, nichts ist anders irgendwie. Er kann das alles ohne Probleme alles hinnehmen. Wo das noch thematisiert wurde, dass das so ein Trauma für ihn war, dass er assimiliert wurde. Jetzt ist er einfach ein Android. Alles gut.
Who cares, ja?
Auch wozu? Warum hat man denn, ich meine, wenn man das jetzt aufmacht, das Fach, da kann man doch jeden zurückholen auch, sag ich mal. Also ja. Da kann man doch dieser Android war ja eigentlich, der wurde ja, das war ja kein spezielles Ding oder so. Also Dr. Sung könnte jetzt ja einfach Haufen von diesen Robotern Massen produzieren und man könnte Leute, die jetzt kurz vorm Tod sind, einfach in einen neuen Körper transferieren, ohne Probleme. Das ist doch auch, was ist denn das auch? Ich meine, wenn man jetzt Picard nicht hätte, entschuldige, ganz kurz noch, wenn man ihn jetzt nicht hätte sterben lassen wollen, dann hätte man doch einfach auch eine Möglichkeit finden können, dass er halt, entweder hätte man dieses Syndrom gar nicht erst eingebaut in die Handlung oder man hätte das geheilt. Aber dann, dass die Lösung für dieses selbstbeschaffene Problem ist, ihn in einen Androidenkörper zu transferieren, das ist doch, nachdem er schon gestorben ist vor allem, das ist so dermaßen, ich finde das so creepy, ich finde das so komisch, dass die Frau jetzt, dass er jetzt ein Android ist. Dass ich jetzt, wenn ich jetzt eine TNG-Folge gucke, dass ich weiß, dass er in der Zukunft mal ein Android sein wird. Das ist so.
Das ist nicht mehr dasselbe.
Nee, vor allem dieses Thema mit dem Tod, so, da kann ich mich erinnern, ich habe ja, bevor ich Picard geguckt habe, nochmal die letzte Folge TNG geguckt, wo halt das auch thematisiert wird, so, dass er in der Zukunft wahrscheinlich sterben wird, so, dass sich das halt noch nicht, diese Krankheit schon andeutet, so, aber noch nicht wirklich ausgereift ist. Und ich dachte, okay, da machen sie da weiter an dem Punkt. Und der wird jetzt halt sterben, aber da es ja noch eine zweite Staffel gibt, vielleicht finden die noch irgendeine Heilung dafür. Aber diese Erklärung, also bitte.
Wie sie da auch ankommen.
Ohne Worte.
Du hast jetzt einen neuen Körper, aber er ist 94 Jahre alt und die Krankheit ist jetzt auch weg. Also, wenn die Möglichkeit schon besteht, wieso habt ihr dann verdammt nochmal nicht Data zurückgeholt? Sein Geist ist ja eh die ganze Zeit irgendwo in Datenlimbo rumgeschwirrt. Dann hätte auch Picard nicht so rumtrauern müssen. Dann hätte man direkt auch da dieses Data-Ding direkt mal gelöst. Nö, wir haben jetzt diese Staffel vorgesetzt bekommen mit dem Ende.
Und was ich mich auch frage, so, Soji wollte ja die ganze Zeit wissen, was Data für ein Mann war, beziehungsweise für ein Android war. Die hat kein einziges Mal Data getroffen, so. Das wäre ja ihr letzter Moment gewesen, wo sie ihn hätte noch treffen können, so. Und, nein.
Ich fand das auch, diese Darstellung, dass da diese drei USB-Sticks rausgezogen werden. Das fand ich auch super albern.
Ja, aber das ist jetzt nicht die Sache. Wir brauchen Picard nicht als Cyborg. Er war immer schon das Bindeglied dazwischen. Und wir haben dutzende Cyborg-Charaktere, die einem dieses Thema mitgeben, so von wegen, was macht den Menschen aus? Da brauchst du nicht noch einen jahrzehntelang definierten Charakter wie ein Picard, der uns diese Frage jetzt auch noch servieren muss. Nein!
Vor allem, ich meine, das ist ja, da kann man ja generell auch anfangen, warum ist denn jetzt, ist denn den Machern nichts Besseres eingefallen, als zum wirklich tausendsten Mal diese Konfliktfrage von wegen künstlicher Intelligenz oder künstlichem Leben aufzuwerfen. Das hatten wir jetzt wirklich in letzter Zeit vor allem in so vielen anderen Serien und Geschichten. Ich meine, Mass Effect alleine schon bietet sich ja an, wenn man das nennt. Die haben ja sowieso schon so viel daraus geklaut. Oder Westworld oder Blade. Yeah. Oder hast du nicht gesehen? Und auch wirklich alles tausendmal besser behandelt. Und nee, jetzt kommt aber auch noch Picard an mit so einer halbgaren Auseinandersetzung. Es ist echt, es ist furchtbar. Und ich meine, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem ganzen Angriff auf Mars? Wer hat denn jetzt diese Androiden überhaupt darauf angesetzt? Wurde das überhaupt nochmal behandelt irgendwie? Löst sich das jetzt auch im Wohlgefallen aus?
Na, nee, das wurde ja behandelt, also ganz kurz angeschnitten, dass halt diese Jad Vash-Agentin, die halt der Head of Security war, dass die das gemacht hat. Wie sie das gemacht hat, wurde nie aufgeklärt. So. Sie konnte das einfach.
Wie Hammer. Ja. Oh, sorry.
Ja, sie konnte das einfach. Weil, ja,
cool.
Ja, es ist halt einfach.
Das hatte ich gar nicht
mitbekommen. So, die können halt alles. Es ist die Organisation, die alles infiltriert, aber am Ende doch klein beigeben muss.
Sie ist so geheim, dass wir die ganze Serie über nichts großartig erfahren und dann immer noch geheim bleibt.
Ich konnte die nicht ernst nehmen, als deren Anschlag da dutzende Male gescheitert ist. Also das waren für mich so absolute Witzfiguren. Die haben es ja nicht mal geschafft, einen alten Mann in seinem eigenen Chateau umzubringen. Also wirklich. Ich meine, klar, er hatte seine beiden Hausdiener, sage ich mal, aber trotzdem, also es ist auch, das waren so die größten Volldeppen. Diese Motorradgang, die da ankommt, und natürlich sind die auch, die mit dem, wo die dann in der ersten Folge gegen Dash gekämpft haben, anstelle die irgendwie zu betäuben oder sowas, da ziehen die dann so eine komische Nummer mit diesem Sack ab. Was das auch sollte, der ist ja mehrmals zum Einsatz gekommen. Da gab es ja dann noch, die haben ja Sevens auch nochmal mit so einem komischen Sack im Kopf zugedeckt. Wozu eigentlich? In der Szene, wo sie dann wieder aufgetaucht ist, haben sie den ja sofort wieder abgemacht. Also das war ganz komisch. So ganz komische Sachen. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, aber vielleicht um auch mal das Budget zu besprechen. Da gibt es ganz viele, ihr könnt mal danach suchen, gibt es ganz viele Beispiele im Netz, wo man sieht, dass ganz viele von den Requisiten und sowas, dass die einfach von Ikea kommen. Wirklich einfach von Ikea. Was Seven in der letzten Folge aus dieser komischen Flasche trinkt, das ist eine Vase von Ikea. 30 Euro kostet die. Das ist doch einfach pervers, oder? Also,
sorry, jetzt erinnerst du mich gerade an Fight Club. Hast du den Ikea-Katalog jetzt in schlaflosen Nächten durchgestöbert oder
Ist das so gut? Ich habe da gibt's, muss man danach gucken. Star Trek Picard, Ikea. Ich habe gibt's viele schöne Bilder im Netz. Es ist schon, also da frage ich mich wirklich, wo das Budget ist, weil das mag man hier auch anderen Stellen. Zum Beispiel wäre es nicht schön gewesen, wenn man diese neue Schiffsklasse auch mal im Detail ein bisschen sieht. Ich war ja schon überrascht, dass man überhaupt mal die Brücke sehen durfte von dem Schiff. Wisst ihr, was ich meine, diese neue Föderationsschiffklasse? Ja. Da gab es ja früher, ich weiß ja nicht, da war das noch so schön, da gab es diese Kamerafahrten um das Schiff, da hat man mal wirklich jedes Detail gesehen. Hier tauchen die jetzt einfach so Copy und Paste einfach auf. Und da wird nichts gezeigt. Und da hat dann Riker auch noch diesen furchtbaren Satz: It's the best and most powerful ship the Federation has ever built.
Und man weiß sofort, dass es die Enterprise ist.
Und vor allem, man hat auch noch so billige Game of Thrones Incest-Vibes mit diesem Zweisatwasch.
Der schlimmste Charakter der ganzen Serie. Also wirklich.
Narissa. Also für mich ist es echt Narissa. So, die irgendwie auch Gefühle zu ihrem Bruder hatte. Oder es gibt so eine Szene, da haben sie Narek gefangen, wie auch immer. So. Und da sitzt er im Knast und sagt so: Soji, bitte, ich liebe dich doch. Und ich mir dachte, aus welcher Rom-Com habt ihr das denn jetzt geklaut? So? Also, das ist doch wirklich unterstes Niveau. Also, das hat doch in Picard nichts zu suchen, so ein Dialog. Und allgemein diese ganze Beziehung, da will ich jetzt mich aber nicht weiter drauf aufregen. Eher kritisieren möchte ich mal, die hatten ein gigantisches Budget für die Serie. Tatsächlich. Also das Budget ist enorm hoch. So. Und die Raumschlachten, also die sehen wirklich aus, als wären sie aus Nullerjahren. So Anfang 2000.
Ja, da gibt es ja auch ganz viele Beispiele. Also, dass man zum Beispiel das Schiff, das jetzt Picard und Ruffy, auf dem die gedient haben, dass man das auch niemals gesehen hat irgendwie. Das hätte sich ja eigentlich auch angeboten. Das wäre ja netter Fanservice gewesen. Oder dass man zum Beispiel diesen romulanischen Commander, der diesen Warbird kommandiert hat, da hat man ja auch, früher hätte man ja zumindest mal auf den Schirm gesagt. Das ist ja auch nicht passiert. Nichts davon. Man hat ja nicht mal Sevens Schiff von innen gesehen. Gar nichts.
Nee, also das ist...
für mich ist es tatsächlich bezeichnend, dass ich die beste Stelle in der Serie fand, wo Picard sich in diesen Chefsessel setzt und dann absolut keine Ahnung hat, was er da macht.
Das war auch... Ja, das meine ich damit, dass Picard in so komische Situationen gerät. Ich will Picard nicht, das ist vielleicht ein ganz lustiger Gag, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, dass Picard jetzt nicht weiß, wie man ein Raumschiff, wie man dieses Ding fliegt. Es ist irgendwie,
ich weiß nicht. Er hat den Kackhaufen beim Emoji-Film gesprochen, da ist das dann doch wieder schon ein Aufstieg in seiner Rollenauswahl.
Er hatte ja auch diese Dune-Buggy-Szene in Nemesis, wo er diesen Dune-Buggy da gefahren ist. Das ist ja auf seinen Mist gewachsen, weil er gerne so einen Teil fahren wollte. Da haben wir das eingebaut. Also, ja. Aber trotzdem, ihn da so, ich weiß es nicht, das ist auch so. Und dann vor allem, Agnes hat ihn auch so ganz ohne Probleme da aus der Anlage rausgeschmuggelt. Da hat auch keiner irgendwie aufgepasst oder sowas. Da gibt es keine Security, nichts.
Ja, und vor allem wie dann auch.
Wo er dann am Ende von der 9. Folge erstmal dieser Cliffhanger kommt oder dieser Höhepunkt, wo er da mit aller Verzweiflung versucht, die zu überzeugen, diese Androiden, und wird dann unter Hausarrest gestellt. Nur um in der nächsten Folge sofort befreit zu werden, ohne Probleme. Also.
Ja, auch. Also allgemein die Charakterentwicklung von allen Charakteren, auch Seven of Nine, die plötzlich die tougheste Actionheldin war, die man jemals gesehen hat. Das war sie zwar in der Serie nicht, aber man hat hier halt ihr Image komplett umgekrempelt und natürlich war sie die absolute Powerfrau, die den kompletten Durchblick hatte. So, auch eine Szene, wo sie hier zur Borg-Königin wird, so, und du denkst, oh, sie können jetzt gefährlich werden.
Ja, so. Wobei denkt, es hätte auch irgendwelche Konsequenzen für sie, aber nö, sie wird dann wieder abgestöpselt und alles ist okay, keine Probleme. Ja. Keine Nanoviren, die da irgendwie den Körper verändern oder sowas, nö, alles okay.
Ich dachte erst, sie wird zum Staffel 2 Gegner und dass sie einfach nur kurz weggelassen wird, weil sie noch was zu erledigen hat. Nö. Ach, schade. Das ist ja wirklich dünn.
Das ist auch wirklich eigentlich so eine Ansammlung an verpassten Chancen. Du hast offen keine zusammenhängende Handlung, dann hast du keinen roten Faden, du hast nicht wirklich eine Charakterentwicklung, also dass du siehst, so dass ein Charakter sich in seinem ganzen Wesen verändert, ja, bis auf Soji, aber dass die auch anfangs so, gerade diese Szene in Folge 7, wo sie halt damit hadert, wem kann sie noch vertrauen, was ist sie eigentlich so? Und in der nächsten Folge gibt sie sich einfach damit zufrieden, so, ja. Ich bin jetzt so, ich muss jetzt damit leben. So. Da hätte mir so diese innere Zerrissenheit. So. Einerseits will sie Mensch sein, andererseits ist sie Android, etc. Da hätte man so viel draus machen können.
Und generell hätte man aus dieser ganzen Crew viel machen können. Das sind alles kaputte, gebrochene Charaktere.
Ja.
Schade. Schade, das hätte wirklich so ein schön düsteres Setting werden können. Aber es ist halt komplett unausgegoren.
Ja, und jetzt lese ich dann die Kommentare im Internet. Ja, das ist jetzt erst der Anfang. Staffel 2 wird jetzt unfassbar besser. So.
Nein.
Wo ich mir so sage, nein. Die wird weiterhin von CBS produziert und Alex Kurtzman und Akiva Goldsman sind weiterhin im Hintergrund tätig. So. Ja.
Sagen wir es mal so, ich würde die zweite Staffel jetzt nicht direkt unter den Voraussetzungen sehen, sondern wirklich wieder, wenn die Situation besser ist, mit Kumpels und ein bisschen Alkohol-Intus. Aber jetzt so direkt spontan drauf Bock hätte ich jetzt wirklich nicht.
Es ist einfach nicht mehr, es ist kein Highlight mehr, sag ich mal. Also, wo die angefangen hat, ich hatte mich halt so drauf gefreut und das war so ein, sollte, es war ja, ich meine, da gab es jetzt viele Beispiele leider, aber das war ja so ein besonderer Moment, ihn jetzt, Patrick Stewart, nach all der Zeit jetzt wieder in Star Trek zu sehen, oder generell, dass jetzt eine Star Trek-Serie im normalen Universum wiederkommt, sage ich mal, die jetzt auch zeitlich gesehen nach in der Zukunft spielt. Woche für Woche ist es halt immer mehr abgeflaumt und jetzt würde ich die zweite Staffel auch nur noch so im einen Rutsch sehen. Also dieses, wo ich wirklich jetzt Woche für Woche gespannt da sitze, Star Trek bekommen, muss ich gucken, das ist halt komplett weg.
Ja.
Und es gab wirklich Phasen, da dachte ich, yes, das ist der perfekte Hybrid aus dem alten Kram und der neuen Sichtweise. Jetzt muss ich leider der Kollegin zustimmen, dass Discovery doch die bessere Star Trek-Serie ist, weil die zumindest ein bisschen was wie einen Plan hat. Ja. Und ich muss dann eingestehen, dass für mich aktuell The Orville die beste Star Trek-Serie leider ist.
Ja.
Ich habe The Orville noch nicht gesehen, muss ich ehrlich gestehen. So.
Warte bis zum 17. oder 30. April, da hat Amazon Prime dann beide Staffeln. Mhm. Da kannst du dir das dann reinziehen. Das verströmt deutlich mehr The Next Generation Feeling als jetzt Discovery und Picard.
Ja, Seth MacFarlane ist ja auch, das sagt er ja auch immer, ein sehr großer Star Trek-Fan.
Das hat er dieser Serie total an.
Auch in jedem Interview gesagt, dass er Star Trek über alles liebt, etc. Und das muss ich sagen, das habe ich bei den Machern von Picard zu keinem Zeitpunkt gemerkt.
Es ist immer wieder aufgeblitzt, aber das war dann wirklich so ein, blinzel und du verpasst das Ding.
Ja, die hatten ja immer schon so ein paar Easter Eggs und so ein bisschen Fanservice eingebaut, sodass zum Beispiel Troys Tochter, das hatte ich gar nicht gewusst, Kestrel heißt die ja. Das ist ja tatsächlich, also Troy hatte ja auch eine Schwester, die verstorben ist und die hieß auch Kestrel, das zum Beispiel. Oder das, was ich ein bisschen idiotisch finde, aber dass diese Borgkönigin, also dass man in der Kammer der Borgkönigin diesen Durchgang hatte. Das ist zum Beispiel auch aus Voyager. Also da wurde diese Technologie etabliert. Oder generell Hugh, dass man den wieder eingebaut hat, nur um ihn dann so wirklich wegzuschalten. Ja. Also das tut mir auch so leid, dass der Charakter ausgerechnet vor allem auch von dieser Alten da gekillt wurde. Das ist
so unwürdig
einfach.
Das ist so würdelos passiert, so, also allgemein so, wenn Charaktere gestorben sind, so, dann immer Charaktere, wo du dir dachtest, und wieso bringt der die jetzt um? Hat das irgendeinen Nutzen? Bringt das die Handlung irgendwie voran? So? Nee, die werden einfach gekillt. So, da hat man auch keinen Plan, wieso die gekillt werden. Nein, die sind jetzt halt einfach tot, so. Und allgemein auch, muss ich sagen, ja, der Fanservice war vorhanden, aber man hat aus dem Fanservice nichts gemacht, so. Und wenn ich jetzt rückblickend gucke, ist die einzige Folge, die mir tatsächlich noch sehr gut im Gedächtnis geblieben ist, die Folge 7. So, wo er das erste Mal wieder auf Riker und...
Ja, das ist von dieser späteren Handlung der Serie ist das mit... ohne Zweifel die beste, also mit riesigem Abstand, weil das auch einfach so eine, es ist halt, ich meine, man kann jetzt natürlich auch wieder fragen, warum die jetzt so wirklich im kompletten Anti-Technologie-Haus leben, die haben ja, ist euch das aufgefallen, die hatten ja nicht mal Licht beim Essen, die hatten einfach nur Kerzen, was auch, es ist auch komisch, wie diese Serie auch sämtliche Technologie so verbannt oder dass jetzt alle auf einmal nur noch so Bücher lesen oder dass alles auch irgendwie, das hat alles so einen ordinären, sieht alles so ordinär aus. Was ist denn, ich weiß nicht, war das so bei Star Trek ein Ding, dass so Technologie so das Leben der Menschen irgendwie negativ beeinflusst, dass man das
jetzt alles... diese Holzhütte war immer wieder so ein wiederkehrendes Element, auch ja, zum Beispiel stimmt. bei Treffen okay. der Generationen, ja, dass, dass die sich ja. immer wieder auf dieses Altertümliche besinnen. Deswegen ja. zitieren sie doch auch Shakespeare ja. und machen in der Simulation wirklich so alten Kram. Also diese Rückbezüge, das ist jetzt nichts Neues an der Serie. Stört dich jetzt in der Zeit vielleicht ein bisschen mehr, weil du dann siehst, ja, die Technik ist viel besser, aber nee, das war jetzt nie was großartig Neues. Für mich war die siebte und die erste Folge somit am besten. Die erste eben wegen diesen Blade Runner-Vibes, die ich absolut mochte. Und die siebte, weil das wirklich so schöne The Next Generation-Vibes auch hatte. Und immer wenn dann dieser Fanservice nicht zu gewollt war, dann fand ich den auch schön. Und nach wie vor, wir kritisieren nicht die Darsteller, wir kritisieren diese kratergroßen Logiklöcher, die diese Serie aufgerissen hat.
Und das sind ja keine Logiklöcher, wo du sagst, so okay, das hat halt jetzt logisch so keinen Sinn. Das ist die Logik von der Serie eigentlich, die keinen Sinn macht, die sich mehrmals widerspricht, sogar in einer Folge mehrmals widerspricht. So. Und dann geht mir nicht aus dem Kopf so, es war auch so ein Zitat von Patrick Stewart, als er hier in Berlin war, die Welt braucht Star Trek und diese Serie bildet unsere Gesellschaft ab. Und ich denke, nein.
Nein,
nicht. Gesellschaftliche Relevanz für mich sogar auch nicht. So, das hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor, aber der ist auch sehr gering.
Aber gerade Patrick Stewart mit seiner Art, die er bei The Next Generation gehabt hätte, das wäre wirklich das Richtige zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir gerade in dieser Krisensituation stehen, dass wir da einen so rational denkenden Menschen haben, der immer die Kontrolle oder fast zu 95% die Kontrolle behält. Und hier ist es halt wirklich, Sie wissen nicht, wollen Sie Gesellschaftskritik sein? Wollen Sie die Technologie jetzt verteufeln? Wollen Sie jetzt auf einmal komplett ins Fantasy-mäßige abdriften, in denen es auf einmal den Oberbösen gibt? Und auch dieses Borgschiff, das war ja auf einmal mit einem Knopfdruck wieder reaktiviert, obwohl sie da jahrelang dran gearbeitet haben. Was wäre, wenn das auf einmal ein Kind aktiviert hätte? So ganz aus Versehen.
Und vor allem, ich habe mich ja eigentlich gefreut, man sieht jetzt mehr von den Romulanern, aber selbst die wurden nicht ordentlich behandelt. Also selbst die wurden, also wenn man ja,
den hat, dann macht Sinn. Die Romulaner, die sind gleichzeitig leben die in so einem Ghetto auf einem Planeten, aber gleichzeitig haben die auch eine riesige Flotte an Schiffen. Das ist alles, das passt alles perfekt zusammen. Du erfährst ja auch eigentlich fast nichts, wie jetzt so diese Verhältnisse derzeit sind. Ich meine, du weißt, dass die Romulaner diesen einen Planeten haben, da leben einige, aber was ist denn mit dem Rest? Die hatten doch ein großes Imperium. Eigentlich? Wo ist denn jetzt zum Beispiel der derzeitige Sitz von den Romulanern? Wer führt die überhaupt an? Nichts davon. Du erfährst ja auch überhaupt nichts von den anderen Rassen. Es ist alles vollkommen egal. Wie ist denn jetzt, so schlecht kann es der Föderation nicht gehen, wenn die ohne Probleme das beste Schiff ever zweifache
Ausgabeführung bauen können. Die also, größte Frage ist für mich, kann denn Cyborg Picard immer noch Wein trinken? Er war doch so stolz auf sein Weingut.
Hatte dann Dr. Sung nicht irgendwie gesagt, es funktioniert, everything works oder irgendwas
sowas. Ja, genau. Alles funktioniert. Weil du dir so dachtest, das ist einfach nicht mehr mein Star Trek.
Hey, Bender.
Das Finale.
Obwohl Riker in der Nähe war, hat man ja nicht mal seine Reaktion auf Picards Tod gesehen.
Ja.
das ist noch schlimmer. Picard war ja tot und die einzigen, die ihn betrauern, sind diese Leute, die ihr Leben lang fast nichts mit ihm zu tun hatten, außer diese eine Mission. Wo war Picard? Wo war Troy? Wo war Whoopi Goldberg?
Ja.
Kommando. Wo war die ganze Crew? Ja, wo war die ganze The Next Generation Crew bei der Beerdigung oder was auch immer?
So, die haben ja nur seine neue Crew gezeigt. Wie viele Zeit hatten die denn mit Picard? Ein paar Monate oder was?
Höchstens.
Ein paar Wochen. So, und hatten sie ihn schon so gut, so über
all die Jahre. Ja, auch wie er dann da hinterher holt. Ja, ich hab mir geschworen, nie wieder einen Captain in mein Leben zu lassen. Und jetzt stirbt er auch
Alter Schwede, das war auch so wirklich. Obwohl, das war eine der wenigen Szenen, die ich irgendwie. Weil Seven und Rios irgendwie so eine gewisse Chemie haben, jetzt nicht romantisch unbedingt, wobei das fand ich jetzt auch nicht so abwegig, aber das fand ich irgendwie, weil die so ein bisschen, so diese beiden Badass-Typen, die haben jetzt mal so ein Plausch, das fand ich eigentlich ganz nett. So.
Ich fand das auch lustig, vor allem, das soll hier als Alkohol durchgehen und wie sie sich das da die ganze Zeit gegenseitig reichen.
Und ich meine, wir haben das ja schon im Prinzip besprochen, aber dass Picard das auch einfach hinnimmt, dass sie ihn jetzt wiederbelebt haben in so einem Cyborg-Körper. Dass er da nicht irgendwie, irgendwelche ethischen Zweifel haben oder irgendwas. Ich meine, es ist doch eigentlich ganz schön krass. Er war tot und ist jetzt wieder am Leben. Das ist doch einfach, er nimmt das einfach so hin. Einfach
ohne Probleme. Ich hätte das wie der Terminator in Terminator 3 gemacht. Ich hätte mich einfach abgeschalten. Ich hätte keinen Bock gehabt.
Und vor allem, er wollte ja auch sterben. Du hast ja die ganze Folge, eigentlich die ganze Staffel, so wurde immer dir suggestiert, so, das ist seine letzte Mission, der wird jetzt sterben, so. Und das war ja auch sein innigster Wunsch. Und dann, ja, bist jetzt wieder am Leben. In einem Cyborg-Körper. Super! Und als er dann auch gefragt hat, und wie viele Jahre habe ich jetzt zu leben? Ich hätte gerne...
Ja, 10 Jahre wenigstens oder sowas.
Und sie sagen, ja, bitte nicht.
Wir haben den jetzt so angepasst, dass er genau so lange funktionieren würde wie dein normaler Körper. Und du hast auch keine Superkräfte. Du kannst nicht springen wie das. Tut mir leid, Picard. Ich gehabt.
Und ich meine, die haben ihn schon in einem Cyborg-Körper. Und wie er schon gesagt hat, der ist einfach mal schnell 94 Jahre
alt. Ich habe gelesen, eine Meinung zu der Serie, die hätten einfach Tom Hardy, den tätowierten, muskelbepackten Tom Hardy, als Klon einbauen sollen. Das wäre der neue Körper gewesen. Ja, das wäre ein guter Gag gewesen. Also, worum ging es denn jetzt überhaupt in der Serie so richtig? Was war jetzt überhaupt so? Was ist passiert? Es ging am Anfang darum, dass diese Androiden den Anschlag auf Mars ausgeführt haben.
Ja.
Und dadurch ist alles synthetische Leben verbannt worden. Dann stellt sich raus, dass Maddox und ein Nachfahre von Dr. Sung, der natürlich, egal, der hat auch natürlich nur das gemacht, was alle in seiner Familie gemacht haben, Androiden gebaut. Der ist jetzt nicht irgendwas anderes geworden, nein, natürlich nicht. Dass die im Geheimen eine Kommune von Androiden gebaut haben, die aus einem Neuron von Data alle stammt. Das ist ja auch so ein Punkt.
Ja. Ich habe
die Folge nochmal so erklärt. Das ist alles nur auf Data basiert.
Bei zwei Personen könntest du sagen, okay, kann ich noch nachvollziehen, wenn ihr es richtig erklärt. So. Aber das waren ja keine Ahnung, wie viele Personen. 30 so, es war ja eine gesamte Gesellschaft eigentlich so.
Naja. Also, mich haben die so ein bisschen an Charles Mansons Kommune erinnert, so wie die da mäßig abhing.
Also die waren eher wie so eine Sekte. So sind die mir vorgekommen und eingeführt worden. Und die soll die Föderation jetzt aus irgendeinem Grund schützen? Wieso denn?
Vor allem, die haben doch auch nichts getan, was irgendwie schützenswert wäre. Die hätten fast diese super mega bösen Urzeit-Sünf-Androiden herbeigerufen. Und die hätten ja dann, also ich meine, so wie die aussahen, ich glaube nicht, dass man mit denen in irgendeiner Form diplomatisch hätte reden können. Die hätten bestimmt relativ viel kaputt gemacht. Und nur weil die jetzt im allerletzten Moment, weil Soji sich hat dann doch noch überreden lassen, naja, dann mache ich das besser doch nicht, schalte das ab. Nur deswegen wird jetzt auf einmal dieses Verbot wieder rückgängig gemacht. Also ich meine, selbst wenn, okay, ich habe das halt nicht mehr im Kopf gehabt, dass Commodore O dafür verantwortlich war. Aber das zeigt doch auch nur, dass wie leicht manipulierbar die eigentlich sind. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn jetzt eine Person das wenn eine Organisation das durchführen kann im großen Stil, dann kann das ja, man kann das ja dann wieder machen. Also
Und es wurde ja auch nicht wirklich gezeigt so, sondern das ist nur in der Szene, falls ihr euch erinnern könnt, ich glaube Folge 9, wo man sieht, wie Narissa so zu den Judd Warsh, so dieses Eröffnungsritual so, wo sie zu ihr sagt, so, wir haben einiges zu tun. Unser nächstes Ziel ist Mars. So, da war mir schon bewusst, die ist also verantwortlich für den Anschlag auf Mars.
So, das ja, diese Rückblende.
So. Da gab es auch keine Rückblende, wie sie das geschafft hat.
Ja, das doch sowieso nicht. Vieles von dem wurde doch einfach nur in einem Satz erzählt oder so. Manche Sachen davon hätte ich eigentlich, wie gesagt, zum Beispiel irgendwie ein bisschen von diesen Bemühungen von der Föderation, die Romulaner zu evakuieren oder irgendwas. Ich hätte das gerne mal gesehen. Es wäre doch eigentlich cool gewesen, da mal was zu sehen. Und ich finde nicht, dass man dass der Serie das Budget anmerkt. Also ganz im Gegenteil. Also vieles wirkt relativ sehr flach eigentlich. Also gut, was halt natürlich, und selbst da, was halt cool ist, sind halt die Effekte von den Kubus, sag ich mal. Aber der wurde ja auch, das haben wir ja auch schon besprochen, der wurde ja so weggeschmissen. Der kommt dann mit großem Getröne an und du denkst jetzt erstmal, okay, jetzt geht's los, jetzt haben die Romulaner da erstmal nichts zu lachen. Und der wird dann aber einfach nicht eingesetzt in der Raumschlacht. Der ist dann einfach, der stürzt ab und bleibt abgestürzt. Pech gehabt. Stattdessen muss sich Picard mit diesem komischen Trick da irgendwie behelfen. Und diese Orchideen müssen sich einfach abschießen lassen die ganze Zeit. Also, es ist alles so.
Ich muss auch sagen, es wurden Sachen erklärt, so, aber immer die falschen Sachen. Sachen, wo du schon von Anfang an wusstest, okay, so funktionieren die, wurden dir noch tausendmal erklärt. So. Und Sachen, wo du gerne eine Erklärung gehabt hättest, die ist komplett weggefallen.
Zum Beispiel irgendwie Picards Housekeeper, also die, dass da, ich meine, klar, natürlich sind die auf der Erde, es ist schwierig, die da noch irgendwie einzubauen. Aber ich weiß es nicht, da wird jetzt nicht mehr drüber geredet irgendwie. Also dafür, dass die so viel Raum in den ersten paar Episoden eingenommen haben, ist das halt irgendwie verschwendet, meiner Meinung nach. Warum haben die, ich fände die eigentlich cool als Crewmitglieder, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Die hätten sich ihm eigentlich anschließen müssen. Die müssen doch nicht irgendwie dieses Weingut da bewirtschaften. Das ist doch Quatsch. Also ich bitte euch.
Ja, aber ich würde sagen, wir reden jetzt schon anderthalb Stunden.
Mehr. Wir motzen nur, ja.
Es ist halt so, ich habe auch die ganze Zeit gesucht, was hat die Serie eigentlich positiv gemacht, aber ich habe beim besten Willen nichts gefunden und ich habe die Serie vor dem Podcast nochmal alle 10 Folgen durchgebinged so und ich finde bis auf Folge 6 so und bis auf Riker und Dana Troy finde ich jetzt keine so richtig überzeugenden Aspekte, wie die Serie richtig gut sein soll.
Na, vor allem, wer soll die Serie gucken? Ich meine, wenn du jetzt als Nicht-Star Trek-Fan die Serie guckst, ich weiß halt nicht, ob du so viel daraus jetzt mitnehmen kannst, weil um so richtig halt da anzuknüpfen, du musst halt schon wissen, wer jetzt zum Beispiel Seven of Nine ist oder wer E-Chap ist oder wer Picard ist oder wer Data war oder wer Riker ist. Also man muss, ich finde schon, man muss irgendwie so diese Verbindung haben, aber für Star Trek-Fans, die das gucken, ist das dann alles so sehr seicht und ziemlich unbefriedigend wiederum. Also es ist schwierig so. Ich wüsste nicht, wen ich die Serie so richtig empfehlen soll.
Hardcore Patrick Stewart Fans, er hat ja seine Momente, die Serie ist solide, sie verheddert sich nur in extrem vielen Logiklöchern, also auf einer Skala von 1 bis 5 würde ich dem ganz tatsächlich nur mit gutem Willen und weil es wirklich nicht alles scheiße ist, 2,5 von 5 Punkten geben. Und da ist ein halber Punkt Fanbonus drauf.
Also, wenn wir nach Wertung gehen, dann würde ich 2 von 5 Jadwash geben.
Ich habe da ewig gerätselt, wie man das schreibt. Jadwash. Also die Namen in der Serie sind auch immer ein Highlight. Die Jadwash, Dash, Soji.
Soji.
Wie heißt die? Die hat doch viel mit J auf alle Fälle.
Wie heißt die? Elnor.
Elnor, okay, das war noch relativ easy. Elnor mochte ich tatsächlich auch, obwohl ich den. Ich finde das irgendwie komisch, dass die Nummer ist, dass er halt mit dem Schwert die ganze Zeit kämpft. Das ist so.
Der geht mit einem Schwert zur Schießerei, geil.
Warum ihn mit dem Schwert kämpfen lassen? Wenn Seven nicht gekommen wäre, da wäre er doch in dieser Einstelle halt gnadenlos abgeknallt worden.
Ja.
Aber ich mochte das generell, das fand ich halt eine gute Idee. Dieser komplette Gegenentwurf zur romulanischen Gesellschaft. Aber ansonsten ist es halt. Ich meine, was bringt denn jetzt die Zukunft? Also wird da jetzt wirklich dieser Plot hier mit diesen super, mega, ultra bösen Synths, wird das da nochmal aufgegriffen? Weil so richtig Interesse habe ich da jetzt eigentlich auch nicht dran. Ich meine, die sahen so dermaßen Panne aus mit ihren Tentakeln da.
Also wo lässt du
jetzt? Ja, wirklich. Also worum geht es denn jetzt in der zweiten Staffel? Das würde mich irgendwo schon noch interessieren, aber. Wenn ich mir jetzt bewusst mache, dass dann halt, also es wird dann auch einfach Androiden, Cyborg, Picard da mitspielen. Das macht's, ich weiß es nicht. Ist denn die schon, also ist die jetzt in Produktion gegangen und alles? Oder ist es jetzt, wird da jetzt noch drüber geredet oder wird die noch geplant? Oder weißt du da mehr, Marcel?
Ja, also das Einzige, was ich gehört habe so von der zweiten Staffel ist, sie ist offiziell beschlossen. Also der Sender CBS hat offiziell eine zweite Staffel bestellt. Mhm. Und danach war nichts mehr zu hören. Ich weiß nicht, ob die schon in Produktion ist. Ich weiß nicht, ob die schon gedreht haben. So, jetzt ist ja auch noch Corona. Da sind ja sämtliche Projekte eingestellt. So, also keine Ahnung. Und es ist ja auch noch fraglich. Die haben ja auch noch viel mehr Star Trek Serien geplant. So, aber darauf will ich noch mal irgendwann extra drauf einkommen in dem Podcast auf. Die vielen anderen Star Trek-Ableger.
Also ich bin aus der Nummer. Also,
ach.
Ich muss ehrlich sagen, wo ich jetzt die letzte Folge gesehen habe, ich war so richtig. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich hatte auch überlegt, ob ich überhaupt Lust auf die Aufzeichnung habe. Aber ich dachte mir, naja, darüber reden hilft halt vielleicht irgendwie auch ein bisschen. Ja,
komm, aber in der aktuellen Lage, da wären wir froh über eine beschissene Picard-Folge. Deswegen.
Aber ich finde es halt auch blöd, wenn man halt nur, okay, das ist vielleicht unser Fehler gewesen, dass wir das jetzt auch so, dass wir jetzt wirklich nur über die negativen Aspekte fast gesprochen haben. Weil wie du schon richtig sagst, Patrick, es gab ja auch gute Sachen. Und zu einem, ich meine, das ist immer ein bisschen blöd, wenn man das als Argument anführt, aber zu einem gewissen Punkt sind zum Beispiel die visuellen Effekte auf alle Fälle Kinoniveau. Also, wenn ich mir vorstelle, alleine die Szene, wo dieser Borg-Kubus da aus dem Transwarp rauskommt mit dem Bass, das ist schon geil. Also, es sieht schon cool aus. Es gibt immer, das schwankt halt immer so hin und her. Das ist frustrierend. Und das habe ich halt vor uns auch noch mitbekommen, das habe ich gelesen, die haben den Soundeffekt geklaut, wo dieser Borg-Kubus da rauskommt, das ist aus Mass Effect, das machen diese Reaper, machen auch dieses Geräusch. Also es ist, und eins müssen wir noch besprechen, unbedingt, diese Vision, die haben, das habe ich ja Marcel schon mal geschickt, das ist ja einfach Stock-Footage. Ist dir das aufgefallen, Patrick, zum Beispiel dieser Roboter, der diesen leuchtenden Finger hatte. Das ist doch aus einer Werbung. Ich kann mich doch erinnern, dass das aus irgendeiner Werbung mal war. Aber auch alle anderen Sachen. Wirklich, ohne Scheiß. Dann dieser Roboter, der die Augen aufmacht, das ist Stock-Footage. Dann dieser Fuchs, der langsam sich zersetzt, das ist Stock-Footage. Das ist wirklich, diese ganze Sequenz wurde aus Stock-Footage zusammengebastelt. Und irgendwie, ich meine, okay, ja, vielleicht war das Geld dann doch ein bisschen knapp, aber irgendwie finde ich das auch Panne. Ich weiß es nicht. Ich finde das irgendwie, ich meine, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, schon klar. Aber ja, ich wollte das nur noch mal kurz erwähnen, weil das war auch so ein, das war auch so ein Punkt, ich weiß es nicht. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, du hast schon recht, in der derzeitigen Lage ist das alles sowieso ein bisschen schwierig, aber ja.
Ja, es hat einen gewissen Unterhaltungswert und es ist solide produziert, aber wir regen uns halt wirklich über inhaltliche Sachen auf und ja, da gab es leider einiges zu meckern. Ich habe ja auch gesagt, die schauspielerischen Leistungen, die waren okay, nur dagegen das Drehbuch anspielen, das ist halt dann schwer. Die Inszenierung war auch solide, auch wenn ich nicht weiß, wo das ganze Geld hingeflossen ist. Aber trotzdem, ich habe es jetzt nicht Woche für Woche bereut. Ich hatte es einen gewissen Unterhaltungswert. Ich habe mich bei Discovery deutlich mehr aufgeregt. Und trotzdem sage ich, dass Discovery ein bisschen mehr Plan hatte.
Ja,
das stimmt. Naja. Bei Discovery ist es halt einfach alleine schon, dass die halt auf dem Sternflottenschiff sind und halt eine richtige Crew ist, hast du automatisch schon mehr dieses Star Trek-Feeling.
Genau,
genau.
Du hast schon recht, ich habe jetzt auch, also wo es wirklich am schlimmsten gekracht war, das war halt am Ende der letzten Folge tatsächlich. Also da bin ich vom Glauben abgefallen. Ja. Ansonsten war es okay. Muss man sagen.
Ja, und vor allem diese Next Generation Crew, die ist uns innerhalb von 7 Jahren und einigen Filmen wirklich ans Herz gewachsen. Das hatten wir hier nicht. Alle anderen Star Trek-Serien, die kriegen ein paar Jahre, bis man mit den ganzen Charakteren warm gelaufen ist. Da hast du wirklich einen Crashkurs oder einen Crash bekommen und dann sollte alles funktionieren. Das ist für Star Trek-Verhältnisse auch nochmal sehr, sehr ungewöhnlich.
Ja, das stimmt. Und vor allem, man kann zumindest so viel sagen, dass einem die Crew letztendlich schon ein bisschen näher gebracht wurde als die Discovery Crew. Also
das auch.
Das ist jetzt zwar nicht viel, aber man hat zumindest einen besseren Eindruck, wer diese Personen eigentlich sind.
Jo, und damit schließe ich ab. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es sehr aufregend war. Aber trotzdem danke an dich, Andy. Danke an dich, Patrick. Und ja, wir hören uns wieder zum nächsten Podcast, der zu Elite Staffel 2 sein wird. Dann bis dahin. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss. Wir haben alle eine Geschichte, die es aufzuklären gilt.
Ich danke Ihnen, dass Sie nicht versucht haben, mir all das auszureden. Das hätte eh keinen Zweck.